Ja, also das 9. Kapitel im Johannesevangelium hat es in sich. Es ist einfach etwas ganz Besonderes. Aber das könnte man vielleicht von jedem Kapitel in der Bibel sagen. Gell? Aber es ist heute, wollen wir auch zeigen, was dieses Kapitel und was da passiert ist, auch mit uns, vor allen Dingen mit dem Thomas zu tun hat. Und es wird etwas ganz Praktisches sein, wie wir das erleben, Jesus im Alltag. Und es soll unser Glaube dadurch gestärkt werden, euer Glaube, unser Glaube gestärkt werden. Nämlich in diesem Kapitel, haben wir ja gehört, geht es darum, dass Jesus heilt. Und zwar in einer ganz besonderen Weise. Aber dass dieses Wunder, das er da macht, weil für uns ist es ein Wunder, wer kann schon einen Blinden sehend machen? Das weiß ich beim Thomas, das geht nicht. Wenn die Blindheit zentral ist, kann man heute auch nichts tun. Aber Jesus hat hier geheilt. Und es sollte auch als Zeichen verstanden werden, dass Jesus, dass dieser Mensch der Erlöser ist, der Messias, der Christus, der Menschensohn, der von Gott kommt und uns göttliche Botschaft bringt. In den Versen 1 bis 3 möchte ich nochmal wiederholen, was Jesus selber sagt, warum es um diese Heilung, in dieser Heilung auch geht, nämlich, dass diesen Menschen natürlich geholfen wird, aber es geht um mehr, was dahinter steckt. Und da steht, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Es soll gezeigt werden, was Gottes Plan ist, was Gott will. Und das ist auch für uns. Und was will er? Er sagt dann später, es soll erkannt werden, Jesus ist wahrhaftig das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Licht des Lebens. Er ist dein Licht, er ist mein Licht. Von den Pharisäern, und das ist eben das Erstaunliche von diesem Geheilten, von diesem Menschen, der da blind geboren ist, forderten den Geheilten also heraus zu sagen, was passiert sei und wer der sei, der ihn da geheilt hatte. Und dieser Mut, dass er ganz unerschrocken einfach erzählt hat, was da passiert ist und wer der ist, der ihn geheilt hat, der hat uns auch ermutigt, auch von den Wundern Jesus zu erzählen im Leben Jesu. Haben ihn damals gesagt, wenn der das kann, können wir das auch, oder? Und das sollte zu unserem Glauben unterstützen. Die Pharisäer haben ihn dann herausgefordert und sagen, wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat. Doch von diesem Mann wissen wir nicht einmal, wo er herkommt. Also, das war jetzt eigentlich gelogen, weil das hätten sie schon wissen müssen, aber sie haben es so gesagt. Und dann wiederum der Blinde, der hat Mut und sagt etwas, wo man fast ein bisschen lächeln drüber kann, gell? Über diesen Mut, über diese Forschheit. Und so sagt er über die Unerschrockenheit, die er hatte. Vers 30 und 34. Ja, darin liegt ja das Erstaunliche, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat mir doch die Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott keine Sünder erhört, wer aber gottesfürchtig ist und seinen Willen tun, denn erhört er. Von Ewigkeit her hat man nicht vernommen, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan hat. Wäre dieser nicht von Gott, könnte er nichts tun. Also diese Unerschrockenheit und Einfachheit, was er erlebt hat, einfach zu sagen, ob das nun die Pharisäer sind oder was, wer immer es ist, er hat es einfach gesagt. Und das finde ich einfach großartig. Das wollen wir eben auch tun. Der Blinde hatte das verstanden und glaubte dann an Jesus, der sich ihm durch das Wunder zu erkennen gegeben hat, aber später auch ganz persönlich mit ihm geredet hat und sich vorgestellt hat. Jesus hat sich diesen Blinden ja vorgestellt und er hat geglaubt. Und heute möchte ich einfach mit Thomas zusammen erzählen, was Jesus im Leben von Thomas getan hat. Sicher auf eine andere Weise hat Gott sich im Leben von Thomas gezeigt, als eben diesen Blindgeborenen. Ist ja auch eine andere Zeit und Jesus wirkt immer persönlich auch mit jedem Einzelnen. Aber es geht auch hier bei ihm um Heilung, körperliche Heilung, innere Heilung und einfach das Eingreifen Jesu im Leben von Thomas, sodass wir erkennen können, Jesus lebt auch heute und Jesus wirkt auch heute in unser Leben hinein. Und wir möchten auch davon berichten, damit auch ihr dadurch in eurem Glauben an Jesus gestärkt werdet und mit dem Blindgeborenen von Herzen sagen könnt, ja, Herr, ich glaube. Und von ihm heißt es, und er fiel dann vor Jesus nieder und betete ihn an. Und das dürfen wir ebenfalls tun, wenn wir sehen und erkennen, was Jesus auch heute in unserem Leben und im Leben von Thomas getan hat und tut. Und jetzt möchte ich einfach das dem Thomas weitergeben. Für die, die es noch nicht wissen, sage ich noch kurz, er hat 2005 einen Unfall gehabt, einen schweren Motorradunfall. Der war so schwer, dass im Meraner Krankenhaus gesagt haben, ja, wir führen ihn jetzt nach Bozen, aber er wird die Fahrt nicht überleben. Und er hat dann die Fahrt überlebt und in Bozen haben sie gesagt, haben sie mir als Rundenbild alles gezeigt, weil ich Arzt bin und ich habe überhaupt nichts verstanden von seinem Gehirn, weil alles völlig durcheinander war. Knochen und Gehirn und alles, kann man sagen, so laienhaft gesagt. Und dann haben sie gesagt, ja, nach 3 Wochen so ungefähr, ja, wenn er jetzt doch überlebt, dann wird er aber im Koma bleiben. Und dann, jedes Mal habe ich gebetet, habe ich gesagt, na Gott, ich kann es nicht ertragen, wenn dort mein Sohn erster stirbt als ich, als Vater. Und dann habe ich gesagt, aber ich bin ja nicht sicher, ob der Thomas gläubig ist, ob an Jesus gläubig ist und wiedergeboren ist. Und wenn er jetzt im Koma bleibt, kann er sich ja nicht mehr wirklich entscheiden. Und dann beides Mal hat Gott mein Gebet erhört. Unser Gebet, kann ich sagen, weil es haben ja mehrere gebetet. Und hat ihn überleben lassen und hat ihn auch nicht im Koma bleiben lassen, sondern ihm den Verstand sozusagen, das Bewusstsein wiedergegeben. Und nach Jahren hat er sich für Jesus entschieden. Aber jetzt geht es um die letzten 2 Jahre, was er da erlebt hat.
Das hat alles letztes Jahr, 2019, Mitte November, hat es angefangen, dass ich eben mit Papa ins Krankenhaus, in meinem Krankenhaus bin, weil ich da Schmerzen hatte. Und im Krankenhaus eben wurde ich eben untersucht und da wurde eben festgestellt, dass ich eben eine Knocheninfektion habe. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mir eigentlich jetzt irgendwie gedacht, ja, ich gehe halt jetzt ins Krankenhaus und ein paar Tage später komme ich wieder nach Hause. Unterm Strich hat es dann doch über ein Jahr gedauert, bis ich erst wieder nach Hause kommen konnte. Und es war eben so, dass ich im Krankenhaus, tagsüber ging es mir eigentlich immer relativ gut. Also meine Mama ist immer regelmäßig gekommen, mich eben zu besuchen. Wir haben Karten gespielt, wir haben geredet, wir haben alles Menschenmögliche gemacht. Aber eben aufgrund der starken Medikamente habe ich auch oft in der Nacht nicht schlafen können. Und wenn das jemand kennt, also in der Nacht, wo man eigentlich eh nichts machen kann, wenn alles dunkel ist und du bist im Bett, dann willst du einfach schlafen. Aber wenn du eben dann wach bist, dann ist das nicht so fein. Aber aus der Erfahrung her weiß ich, es gibt noch Schlimmeres. Und zwar, wenn du in der Nacht wach bist und dann noch dazu Schmerzen hast. Da geht die Zeit überhaupt nicht vorbei. Und es war, kann ich mich daran erinnern, eben in einer Nacht, wo es wieder eben ganz schlimm war, wo ich einfach Schmerzen hatte und ich wollte einfach nur einschlafen. Ich wollte nicht einmal so, dass die Schmerzen einfach weggehen, weil ich gemeint habe, wenn ich jetzt einschlafe, dann passt es, dann ist es in Ordnung. Und es war schon so, dass sie zu dem Zeitpunkt, war das immer irgendwie, ich weiß es nicht, auf der einen Seite habe ich dann, man hat mir überlegt, soll ich jetzt beten, wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, dass mir Gott hilft. Weil ich hatte Schmerzen und ich konnte mir nicht vorstellen, dass wenn ich jetzt bete, dass es dann auf einmal Bumm macht und die Schmerzen sind weg. Das habe ich mir irgendwie nicht vorstellen können. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gemeint, wenn du schon betest, solltest du schon irgendwie auch überzeugt davon sein, dass Gott das kann. Aber ich hatte irgendwie zu viel Angst, dass sie enttäuscht wäre. Und dann habe ich mir irgendwie das noch nicht getraut, also halt irgendwie Gott dann doch darum zu bitten. wie gesagt, eines Tages, eine Nacht war halt, was halt wirklich so schlimm, wo ich halt dann wirklich dann gesagt habe, schau, lieber Gott, lass mich bitte einschlafen. Mir geht's nicht gut. Und als ich 3 Stunden später immer noch wach war, dann war's aus. Dann habe ich wirklich mit Gott richtig gehadert. Also halt, wo ich wirklich gesagt habe, schau, das finde ich jetzt schön, toll, super. Es heißt immer, du bist hier der liebe, nette Mensch und Vater und du lässt mich jetzt hier leiden. Du lässt mich hier jetzt bewusst leiden. Danke. Das war so richtig so eine Trotzreaktion. Und wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt habe ich wirklich noch gar nichts verstanden. Warum, wieso, weshalb. Und es war dann so, dass, wie gesagt, es war Mitte November, wo ich ins Krankenhaus bin. Ein Monat später, im Dezember, sind wir dann langsam auch dann Richtung Weihnachten gekommen. Und ich hatte eigentlich schon den Wunsch, dass ich zumindest zu Heiligabend und zu Weihnachten eben, dass ich daheim sein kann. Weil daheim gibt es dann immer gutes, leckeres Essen. Das ist einfach bei uns Tradition, sage ich jetzt mal so, dass wir einfach eben die Familie und Freunde und Bekannte und so weiter einladen und da ist halt eben immer, da ist dann immer was los. Und ich wollte natürlich dann auch, wenn möglich, dann einfach daheim, die 2-3 Tage eben daheim mit meinen Lieben verbringen. Wobei, wie ich schon gesagt habe, tagsüber ging es mir eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin einfach allein im Bett gelegen und habe einfach auf was gewartet. Die haben nicht einmal, na Moment, ich habe darauf gewartet, weil es klar war, dass ich eine Überweisung ins Krankenhaus von Innsbruck bekommen würde. Und da habe ich eben die längste Zeit darauf gewartet. Unterm Strich waren es dann doch 3 Monate, wie es gedauert hat, bis ich nach Innsbruck kam. Und es war eben zu Weihnachten, wo dann die Ärzte gesagt haben, nein, es ist bei Ihnen eigentlich ganz normal, dass Patienten, soweit sie transportfähig sind, dass sie eben nach Hause gehen dürfen. Und als sie dann am 23. eben, als sie dann nach Hause kam, war ich natürlich überglücklich. Nach einem Monat im Krankenhaus sein, immer das gleiche Zimmer, immer die gleichen Wände, immer alles gleich, war ich dann daheim. Und ich war so happy, also zumindest die ersten paar Stunden. Bis dann natürlich, was war daheim, was im Krankenhaus nicht war? Daheim, im Krankenhaus hatte ich die starken Medikamente, Infusionen, Antibiotika und so weiter bekommen, damit es mir körperlich halbwegs gut geht. Daheim hatte ich das eben nicht. Und nach ein paar Stunden hat es dann auch angefangen. Ich habe wirklich Schüttelfrost bekommen, Gliederschmerzen, Rückenschmerzen, also alles, was man sich gleich, irgendwelche Schmerzen, was man sich gleich vorstellen kann, habe ich bekommen. Und so sehr ich natürlich froh war, als ich daheim war, habe ich dann nach 1,5 Tagen habe ich dann gesagt, Papa, also wenn du mir jetzt nicht wieder ins Krankenhaus zurückbringst, wir sind ungefähr 1/2 Kilometer vom Krankenhaus entfernt, dann fahre ich das selber wieder zurück, weil ich halte es nicht mehr aus. Und eben, wie gesagt, dann bin ich halt dann eben wieder ins Krankenhaus zurück, freiwillig. Und ja, es war dann eben bis dahin, wie gesagt, es war dann so Ende Dezember, wo ich dann wieder ins Krankenhaus bin. Dann war dann auch wieder 1-2 Wochen lang, wo man eigentlich nur gewartet hat, dass sie halt eben die Überweisung für Innsbruck bekommen. Und das war dann ab der 2. Woche im Jänner. Da hat sich bei mir dann wirklich mein Leben ganz radikal geändert. Weil es war so, dass meine Mama hatte, das hat sie mir im Nachhinein erzählt, sie hatte die Überweisung nach Innsbruck. Und sie war so happy. Und es war so, dass sie hätte müssen einfach nur einen Stock runtergehen, unten dann eben die Überweisung sozusagen abstempeln lassen und dann wieder raufkommen. Und dann hat die Mama mir eben erzählt, dass sie mir gesagt runtergegangen ist, hat eben den Zettel einfach eben unter abstempeln lassen Und als sie dann wieder raufgekommen ist, war dann vor meinem Zimmer war ein ganz rotes Licht, was die ganze Zeit so geblinkt hat. Vor meiner Eingangstür waren Ärzte und Pfleger, die hin und her, wie wild hin und her gelaufen sind. Und wie meine Mama mir erzählt hat, spätestens als sie dann irgendwo noch einen Defibrillator gesehen hat, spätestens dann war sie eben, die Nervosität war eigentlich dann am höchsten. Und dann hat sie dann eben natürlich irgendjemand gefragt, was denn los wäre. Und dann ist eben dann ein Pfleger halt, der dann gekommen, der halt dann mit dem sie reden konnte, und der hat eben gemeint, ja, der Thomas hat Atemprobleme bekommen und deswegen musste er sofort auf die Intensivstation. Und was soll ich euch sagen? Also die Intensivstation in den 2 Wochen, angeblich war ich da 2 Wochen lang, direkt von den 2 Wochen weiß ich eigentlich, das ist für mich fast so wie ein Filmriss. Davon weiß ich fast gar nichts mehr. Ich weiß nur eins. In meinem ganzen Leben, ich will da nie wieder hin. Das war für mich ein einziger Albtraum. Aufgrund dessen, weil ich da wirklich nochmal die schwereren Medikamente bekommen habe, habe ich mir Sachen eingebildet, die ich wirklich auch noch wochenlang hatte ich das auch immer geglaubt, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, im Jahr 2200 irgendwas lebt, dass ich jetzt 200 Jahre lang sozusagen eingefroren war und dass ich jetzt aufwache, und ich habe mir aber nie getraut, eben jemand zu fragen, was für ein Jahr wir haben. Nicht? Das sind alles so verschiedene Sachen. Ihr könnt jetzt hergehen und euch irgendwelche Horrorgeschichten erzählen. Das Problem war nur, dass ich dann nie sagen konnte, habe ich das jetzt wirklich erlebt oder habe ich mir das nur eingebildet. Und eins kann ich nur sagen, ob man sich gewisse Sachen einbildet oder ob das wirklich geschehen ist, in manchen Sachen, denke ich mir, gibt es da keinen großen Unterschied. Weil es war auch so, dass es wirklich so schlimm war, dass sie wirklich mit den Nerven fertig war und ihr wollt mich 3-mal bewusst umbringen. Ich habe es nicht ausgehalten. Es war so schlimm. Meistens war es eben mit dem Atmen. Ich hatte viel Atemprobleme. Und es ist schon, wenn man auf einmal keine Luft mehr kriegt, es ist einfach, der Körper reagiert da drauf und das ist einfach, es ist ganz schlimm. Also halt, deswegen kann ich mir ungefähr vorstellen, wie es ist. Also zu ersticken müsste eigentlich wahrscheinlich eins der schlimmsten Todes sein, die ich mir nur vorstellen kann. Trotzdem war es so, dass es mir so schlecht ging und ich da immer so in einem Déjà-vu, ich bin da immer wieder aufgewacht und habe immer wieder das Gleiche erlebt, immer wieder das Gleiche. Und ich war so fertig, ich wollte einfach überhaupt nicht mehr leben. Und wie schon gesagt, ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, ich hatte zu dem Zeitpunkt eben auch so einen Luftröhrenschnitt, weil ich eben sonst mit dem Mund, mit der Nase einfach nicht atmen konnte, hatte ich eben da so eine Kanüle am Hals. Und da konnte man dann so drehen, dass es, sagen wir mal, auf und zu geht. Und wenn man es nämlich zudreht, dann, ich konnte eh nur so atmen. Aber wenn ich es zudrehe, dann war gar nichts mehr. Und das war schon ganz schlimm, also das Gefühl, nicht? Also, und ich habe eben ein paar Mal eben probiert, das zuzumachen. Das Problem ist natürlich nur, das dauert. Das ist nicht einfach, du machst es zu und dann 1, 2, 3, 4, 5 und das war's dann. Nein! Das hat sich immer in die Länge gezogen und das war natürlich schon auch eine Überwindung. Aber ich will jetzt nicht hergehen und da weiter auf das jetzt rumreiten, sagen wir mal so. Zusätzlich aber zu dem ganzen Horror war es auch so, das will ich jetzt so laienhaft erzählen, so wie ich es verstanden habe. Man hat mir nämlich gesagt, dass ich im Magen drinnen einen kleinen Splitter habe. Und diesen Splitter, der muss entfernt werden, nur So wie man es mir erklärt hat, es gibt nur eine Möglichkeit, und zwar, dass man mit einer Sonde sozusagen in die Speiseröhre rein geht, bis zum Magen runter und das unten dann so raussaugt. Und das war für mich der blanke Horror, weil ich hatte eh schon, wie ich schon oft erwähnt habe, eben Atemprobleme, aber auch den Würgereiz. Ich hatte wirklich so extreme Angst davor, vor dem Eingriff. Und es war eben an dem Tag, das war an einem Samstag, weiß ich jetzt, werde ich auch gleich erklären, warum. Wie gesagt, es war an einem Samstag, am Sonntag wäre es gewesen, dass der Eingriff eben gewesen wäre. Und am Samstag eben waren meine Eltern auch bei mir und ich habe sie wirklich unter Tränen, habe ich sie beiseite getan und habe dann gesagt, Papa, Mama, ich habe gesagt eben, ich bekomme morgen eben diesen Eingriff. Und es ist einfach so, wenn ich es nicht mehr aushalte, mir war das einfach wichtig, ich habe keine Ahnung warum, aber das war mir einfach wichtig, dass ich mir gedacht habe, ich will euren Segen haben, wenn ich es nicht mehr aushalte und mir dann das Leben nehme. Jeder, der meine Mama irgendwie nur ein bisschen irgendwie kennt, die ist ziemlich eine emotionale Frau, die hat im ersten Moment, war unter Schock. Die hat überhaupt gar nichts gesagt. Von dem her. Und aber gleich, der Papa, wie er das gesagt hat, das ist bei mir ziemlich ins Herz reingegangen, wo er gleich gesagt hat, Thomas, das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber ganz klar, weißt du, das war nicht so irgendwie so ein Schimpfen und so, sondern das war ganz, ganz klar. Weil er ihm gesagt hat, das kommt überhaupt nicht in Frage und hat mir auch erklärt, warum. Weil er eben gesagt hat, er hat auch jetzt die ganze Zeit auch sehr viel mit Gott eben gebetet, geredet. Und er hat gesagt, dass Gott hat ihm ganz andere Sachen für mich offenbart. Und da habe ich angefangen, wirklich das erste Mal so richtig nachzudenken. Und da ist mir das erste Mal so ein Gedanke nicht mehr gekommen, ja Moment, eigentlich wäre es jetzt schon ein bisschen feige. Weil, okay, wenn ich jetzt, sagen wir mal, an dem besagten Tag, wenn ich jetzt hergehen würde und mir das Leben nehmen, dann würde ich zwar im ersten Moment natürlich dieses Problem, dieses menschliche Problem, was ich da habe, würde ich natürlich aus dem Weg gehen. Aber, was ist mit meiner Familie? Was ist mit meinen Freunden? Was ist mit meinen Glaubensgeschwistern? Was ist mit den Bekannten? Was ist mit allen die, die mich lieben, die mich gern haben, die mich kennen? Ich kann doch nicht einfach hergehen und einfach sagen, okay, tschüss, das war's jetzt und sehen wir uns irgendwann mal wieder. Also von dem her nicht. Und da habe ich wirklich dann wirklich nachgedacht. Und wie gesagt, es war ziemlich emotional, weil eben mehr oder weniger, soweit ich mich daran erinnern kann, habe ich eigentlich fast die ganze Zeit geweint. Und ich bin jetzt nicht unbedingt einer, der jetzt gleich so anfängt, irgendwie so Emotionen zu zeigen. Aber in diesem Moment, ich meine, es ging hier immer um Leben und um Tod, darf man nicht vergessen. Nicht. Und dann hat der Papa eben mir dann eben noch was erzählt. Und zwar, und da möchte ich eben mich jetzt an euch wenden, denn ich weiß, dass es eben an einem Samstag war, weil der Papa eben gesagt hat, dass an diesem besagten Samstag hier in der FCG ihr den ganzen Tag eben eine Fasten- und Gebetszeit speziell nur für mich hattet. Und ich muss ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt habe ich das noch nicht so ganz verstanden, was es heißt, dass ich weiß, dass Geschwister für mich beten. Ich habe das zwar wahrgenommen, aber ja, ist ja schön und toll, aber ja. Und wie gesagt, wir haben dann alle drei, haben wir dann wirklich gebetet, dass Gott mir eben am nächsten Tag eben da helfen sollte. Und dann kam eben dieser der nächste Tag. Und was war? Ich nehme es mal ganz groß voraus. Es war gar nichts. Ich hatte mich schon irgendwie schon so darauf vorbereitet und meint, oh, wenn jetzt dann der Arzt kommt, jetzt geht's los. Und dann hat es auf einmal geheißen, nein, der Splitter hat sich aufgelöst. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also er war nicht mehr da. Zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht gesagt, ah, Amen, Gott danke. Nein, ich habe mir einfach leider gedacht, Marke, cool. Also halt, muss ich ehrlich sagen, wirklich, weil dass ich wirklich gesagt habe, das war jetzt vielleicht das falsche Wortwahl, aber halt eben, dass ich einfach wirklich gemeint habe, ja gut, da habe ich halt jetzt Glück gehabt, fertig. Habe ich wirklich gemeint von dem her, nicht? Also, aber wie schon gesagt, im Laufe des Jahres habe ich dann, als ich dann in Innsbruck war, habe ich erst richtig angefangen zu verstehen, was es heißt, dass man eben ein Kind Gottes ist. Aber wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt im Iran, das war für mich einfach die 3 Monate, oder zumindest die Zeit, wo ich in Innsbruck war, das war auf der Intensivstation, das war für mich einfach die Hölle. Es war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich bin so froh, dass ich das jetzt angefangen habe zu vergessen.
Aber die Gedanken hattest du nicht mehr.
Stimmt, genau. Also weiter geht's. Also wie gesagt, am nächsten Tag, wie gesagt, war es dann eben so, dass sich auf einmal eben dann der Splitter halt irgendwie aufgelöst hat. Und an diesem nächsten Tag muss ich wirklich sagen, dass es mir seelisch, aber vor allen Dingen auch körperlich wirklich die Kurve nach oben gezeigt hat. Also es ist mir wirklich von da an körperlich viel, 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 viel besser gegangen seitdem. Und wie gesagt, das war dann Ende Jänner, hat dann doch wieder mal am 24. Februar war es dann so, dass ich dann endlich die Überweisung nach Innsbruck bekommen habe. Und das ist auch ein Datum, was sich bei mir im Kopf eingebrannt hat. Weil meine Mama in dem Sinn hat es sich nicht nehmen lassen. Sie wollte unbedingt auch dabei sein. Die ganze Zeit. Denn im Krankenhaus in Innsbruck, das ist ja ein halbes Dorf, und da gibt es auch eben Marienheim, das ist eben eine Möglichkeit, wo eben von den Patienten die Angehörigen eben können da eben übernachten, von dem her nicht. Und meine Mama hat eben da auch natürlich gleich ein Zimmer bestellt für auf ungewisse Zeit, weil wir nicht gewusst haben, wie lange wir jetzt in Innsbruck sind. Unterm Strich, wenn ich gewusst hätte, dass das über 9 Monate dauerte, hätte ich mir nicht erwartet. Aber das war wegen Corona, aber das kommt gleich. Auf jeden Fall war es so, dass ich von Anfang an, als ich von Meran nach Innsbruck eben gestartet bin, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich bin jetzt von der 2. Liga in die 1. Liga gelandet. Weil in Innsbruck, das war da ganz anders. Ich meine, auch weil wahrscheinlich die Österreicher irgendwie auch ein bisschen eine andere Mentalität haben, sage ich mal so. Und aber es ist einfach, dass die Ärzte und die Pfleger, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, die wissen eben, was sie tun. Und da war ich dann in einem Abteil, wo ich genau gewusst habe, da gehöre ich hin.
Genau, das war das richtige Abteil.
Das war das richtige Abteil, genau. Und eben, und zu diesem Zeitpunkt habe ich erst dann gemerkt, dass es so war, dass ich in Meran, dass es da überhaupt gar kein Abteil gab für das, das, was für mich zuständig war. Das heißt, irgendwie haben jetzt im Nachhinein das Gefühl, ich bin eigentlich im Iran, weil ich leider 3 Monate einfach leider da. Es ist nicht weitergegangen. Also halt, sie haben mich schon gepflegt. Das ist kein Thema, nicht? Aber normalerweise, ich hatte immerhin die Knocheninfektion und bei der Knocheninfektion wurde gar nichts gemacht. Es wurde zwar jeden Tag schon immer wieder eben die Wunden in dem Sinn wurden versorgt, aber es ist irgendwie stehen geblieben. Es ist nicht weitergegangen, nicht? Und eben, wie gesagt, in Innsbruck, da war das ganz anders, weil da war nämlich das Abteil, das was eben speziell für solche Fälle für mich eben zuständig war. Und genau, dann wurde, wie gesagt, ich wurde auch eben in Innsbruck eben untersucht, gründlich. Und es war dann so, dass es dann herausgestellt hat, ja, an dem Knochen, der ist so befallen, der Knochen muss operiert werden. Und ich habe mir halt gedacht, ja, okay, gut, wenn es operiert werden muss, das sind die Fachleute, die werden schon wissen, was sie tun. Nicht? Jetzt war es aber so, das war dann schon Ende Februar, Anfang März, hat es dann angefangen, auch mit Corona. Das heißt, ich habe die Erfahrung gemacht, weil wir halt doch immer auch online und so weiter, halt auch die Nachrichten auch von Südtirol in dem Sinne. Meine Mama hat mich damit immer versorgt, sagen wir mal so, weil sie mir immer jeden Tag den neuesten Klatsch und Tratsch immer erzählt hat, sagen wir mal so. Und da sind wir einfach drauf gekommen, dass es da immer ein gleiches Prinzip war. Das heißt, in Meran, also in Südtirol, in Italien, da kamen dann immer die ersten Verbote. Und durchschnittlich ungefähr eine Woche, anderthalb Wochen später kamen die dann nach Österreich auch. Und es war dann auch dann eben, wie gesagt, so, dass es dann auf einmal geheißen hat, ja, im Krankenhaus in Innsbruck, es war schon, weil zu diesem Zeitpunkt war es ja, dass eben Südtirol eher die rote Zone war, sagen wir mal so. Also halt eben, und natürlich die in Innsbruck, die waren natürlich jetzt nicht unbedingt happy, wenn jetzt natürlich von mir, von Südtirol aus, meine halbe Familie in dem Sinne immer da war. Und meine halbe Familie, jeder, der meine Familie kennt, da reden wir nicht gleich von 3 Leuten, sondern von 20. Nein, aber wenn jetzt, sagen wir mal, nur die ganzen Enkel und so weiter kommen, nicht meine, sondern seine, da kommt schon einiges zusammen, weil wenn zum Beispiel meine Schwester mit ihren 3 Kindern da war oder mein Bruder mit seinen 3 Kindern, und wie gesagt, das sind eben Kinder, die in dem Alter einfach ein bisschen lauter sind, sagen wir mal so. Und natürlich kamen die natürlich jetzt auch aus einer gewissen Zone. Und dann hat es dann eh immer schon wieder geheißen, ja, ich sollte halt schauen, das halt ein bisschen zu bremsen, dass nicht so viele Leute kommen. Was?
Wegen der Operation.
Und eben, also wie gesagt, es war dann eben wegen der Operation. Inzwischen habe ich eigentlich schon gar nicht mehr so richtig hingehört, weil es eigentlich jeden Tag bei der ärztlichen Visite kam immer die gleiche Antwort. Wo ich irgendwie so das Gefühl hatte, zum Schluss haben die Ärzte selber, war es ihnen so blöd, dass sie nicht gewusst haben, was sie sagen sollen, weil sie doch immer wieder das Gleiche gesagt haben, Herr Defatsch, wir können Ihnen nichts Neues sagen. Es gibt momentan keine Kapazität, weil die meisten Ärzte oder alle Ärzte, alle sind eben für die Corona-Patienten zuständig. Das heißt, es gibt eigentlich niemanden, der für sie jetzt gerade momentan zuständig ist. Und das Problem war auch dann jedes Mal immer, wie lange? Keine Ahnung, wie lange das dauert. Und eins kann ich sagen, aus der Erfahrung her, wenn es heißt keine Ahnung, kann man das fast gleich sehen wie unendlich, weil man keine Ahnung hat, wie lange das jetzt noch dauert. Keine Ahnung kann 3 Wochen sein, keine Ahnung kann 3 Monate sein, keine Ahnung kann 3 Jahre sein. Von dem her nicht. Und das hat sich wirklich ganz, ganz lange rausgezogen. Ich kann mich noch daran erinnern, als es dann so war, dass dann meine Mama musste wieder Innsbruck verlassen, weil es eben geheißen hat, es war ja mal, es war dann auch mal eben, das hat es geheißen, dass, sagen wir mal, jeder, der in Österreich keinen Sitz hat, sollte Österreich verlassen. Und es war dann auch so, dass eben, wie gesagt, meine Mama halt dann eben auch dann, ja, sie wollte natürlich bei mir bleiben, aber konnte sie dann auch nicht, weil sie wäre ja sozusagen illegal in Innsbruck gewesen. Und dann ist sie halt dann eben auch nach Hause gefahren. Und
Was hast du dann erfahren in der Zeit, wo du alleine warst?
eben, weil, wie gesagt, das Interessante, ich konnte, wie gesagt, meine Mama, wie schon erwähnt, meine Mama ist dann eben dann nach Hause gefahren. Und wie das halt auch so ist, kaum war sie daheim. Wir waren permanent die ganze Zeit mit WhatsApp, waren wir immer in Kontakt. Und dann hat sie dann immer wieder gesagt, ja, sie schaut halt irgendwann mal, wenn es mit Corona wieder besser wird und so weiter, dass sie halt zu mir kommt. Und es war zu diesem Zeitpunkt wirklich so, dass sie wirklich überzeugt war, dass ich gesagt habe, Mama, es ist Mai. Jetzt im Juni wird das alles vorbei sein und dann komme ich für endgültig nach Hause. Nicht, dass du mich besuchen kommst, sondern ich komme dich besuchen und bleib dann daheim. Zu diesem Zeitpunkt war ich wirklich voll überzeugt, dass ich im Juni für immer nach Hause kann. Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass das einfach eine Utopie. Das ist halt, wenn man eben irgendwelche Fachausdrücke benutzt und keine Ahnung. Nein, aber eben, zu diesem Zeitpunkt eben war ich wirklich überzeugt, dass ich im Juni eben nach Hause kann. Es war so Tatsache, dass ich im Juni schon, Mitte Juni, haben sie mich für eine Woche als Urlaub, konnte ich nach Hause. Ich meine, das war jetzt wirklich 2-3 Monate, wo ich wirklich allein in Innsbruck im Krankenhaus war, immer im gleichen Zimmer, immer im gleichen Bett. Und als ich dann daheim war, also die ersten 2 Tage, auch jetzt das Kindergeschrei und all, das war mir alles, das war, nichts hat mir aus der Ruhe gebracht, aus gar nichts. Ich war so glücklich und happy, die ersten 2 Tage war einfach, es war einfach alles wie im Paradies. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als ich daheim war. Und eben, wie gesagt, die Ärzte haben auch natürlich eben mir auch erzählt, dass sie gesagt haben, ja, normalerweise ist eigentlich so, dass ein Patient, wenn er wirklich längere Zeit im Krankenhaus ist, bekommt er ein Krankenhaus-Koller. Und ich kenne leider das Wort, also in dem Sinn, was das jetzt eigentlich bedeutet, habe ich keine Ahnung, weil ich selber auch nie erlebt habe. Warum? Weil, das kann ich jetzt genau sagen, und zwar, wie ich schon erwähnt habe, als ich in Meran war, da bin ich eigentlich jetzt vom Glauben her gar nichts. Also halt, weiß nicht, ob ihr daran erinnern könnt, wo ich gesagt habe, dass ich an dem Abend, wo ich nicht schlafen konnte und Schmerzen hatte, wo ich wirklich mit Gott gehadert habe. Aber wie gesagt, in Innsbruck hatte ich auch eben sehr, 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 sehr viel Zeit. Wenn ich nicht gerade geschlafen habe, war ich die ganze Zeit im Bett. Und was habe ich die ganze Zeit da getan? 3 Sachen. Ich habe ein Handy gespielt. Ich habe sehr, sehr viel täglich mindestens 2 Stunden lang per WhatsApp telefoniert. Und was ich noch auch genauso gemacht habe, ist auch, man kann per WhatsApp ja auch chatten und so weiter. Und ich habe auch die längste Zeit immer wieder euch auch vereinzelt. Das muss ich noch dazu sagen, dass mir ist damals mein Handy auf den Boden gefallen und die hatte eben dann, Mama hat mir dann eben ein neues Handy gekauft, eben eine österreichische Nummer. Und dann hatte die Mama eben gemeint, ja, dass sie eben bei Facebook, dass sie einfach allen meinen Facebook-Freunden einfach meine neue Nummer geben sollte. Dann habe ich dann gesagt, nee, das wäre mir jetzt nicht so recht, weil es ist halt nicht so, ich will jetzt auch nicht immer unbedingt mit jedem jetzt zu jeder Zeit gern reden. Und dann habe ich dann gesagt, es wäre mir halt schon lieber, wenn jemand Interesse hat, dann fragt er nach, dann kannst du ihm natürlich meine Nummer geben. Und zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich gemerkt, dass nach und nach jeder hier von der FCG eben sich früher oder später bei mir gemeldet hat. Das heißt eben, dass, da wollte ich mich noch eben bei euch bedanken, dass jeder von euch persönlich einfach wirklich Interesse hatte, mit mir in Kontakt zu kommen. Meine Mama natürlich gefragt hat wegen der Handynummer und so ist es eben dann zustande gekommen. Und da muss ich ehrlich sagen, da war ich wirklich glücklich, weil viele von euch haben mir auch immer wieder eben, nachdem ich euch dann auch geschrieben habe, wie es mir geht, was mir momentan, was los ist, dass durch Corona, dass es gerade stoppt und so weiter und dass es nicht weitergeht. Aber eben, viele haben eben immer geschrieben, dass sie für mich gebetet haben und das habe ich so richtig gespürt von dem her. Denn eben von diesem Krankenhaus-Koller in dem Sinn, davon war ich ganz, 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 ganz weit weg. Ich habe jeden Tag irgendwie immer gedacht, ja, was ist denn jetzt? Was, wann ist es denn das? Wann geht es mir denn endlich schlecht? Wann ist mir denn langweilig? Ich meine, ich habe immer gewartet und gewartet. Und weil immer, wir reden hier nicht von Tagen, wir reden von, nicht von Wochen, von Monaten. Und immer die Ungewissheit und keine Ahnung. Irgendwie, ich habe einfach zu dem Zeitpunkt einfach immer nur von Tag zu Tag gelebt. Und eins weiß ich ganz genau, und zwar 2 Sachen. Zum einen habe ich wirklich gemerkt, Gott hat mir, das ist ein Geschenk. Das ist nicht, dass ich gesagt habe, ich will das jetzt so und das war's dann, sondern da hat mir Gott ein Geschenk gegeben, dass er mir einfach, dass ich angefangen habe, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen zu lernen. Beispiel, also wirklich, es heißt ja normal, dass im Krankenhaus, dass jetzt gerade die Küche jetzt nicht unbedingt so die beste ist. Ich muss ehrlich sagen, also das, die Küche in Innsbruck, also das ist mit Abstand wirklich die beste Küche, die es überhaupt gibt. Vor allen Dingen interessanterweise, dass wirklich gerade die italienischen, die typischen italienischen Gerichte, perfekt. Und das war für mich einfach immer das Highlight. Ich habe nie gewusst, was jetzt genau kommt. Ich habe immer nur gewusst, um 11:30 kommt's Essen und um 16:45 Nachmittag kommt's dann. Aber die Freude, einfach, was jetzt kommt, das war immer so ein bisschen die Überraschung. Ich konnte es mir zwar schon aussuchen immer.
Der Friede mit Gott.
Ah, ja. Und vor allen Dingen, und das muss ich auch ganz, ganz fest unterstreichen, das habe ich auch immer wieder zu allen gesagt, was ich da ganz, ganz stark gespürt habe, war einfach der Friede, den wirklich nur Gott geben kann. Weil das ist die einzigste, für mich die einzigste logische Erklärung, dass ich eben diesen Koller eben nicht bekommen habe. Weil ich einfach, egal was passiert ist, ich habe mir da irgendwie keinen Kopf gemacht, aber nicht, weil ich das irgendwie wollte, dass ich einfach gesagt habe, ah, ich bin ja so der Coole und so weiter, ich pack das und so weiter. Jeder, der mich kennt, der weiß nur, ich bin alles andere als geduldig und so weiter, also von dem her nicht. Aber irgendwie, das war nicht mein Verdienst, sage ich mal. Ich habe einfach, sagen wir mal so, in den Tag hineingelebt, aber da weiß ich jetzt, dass mir da Gott eben geholfen hat, dass er mir, und deswegen muss ich auch jetzt, komme ich jetzt langsam so ein bisschen auch zum Abschluss, wo ich einfach gemerkt habe, dass, wie gesagt, dass, und vor allen Dingen auch, ich hatte auch viele Möglichkeiten eben in der Bibel zu lesen und ich hatte wirklich, wie gesagt, viel Zeit zum Nachdenken. Und habe auch im Allgemeinen natürlich die Zeit genutzt und auch nachgedacht. Und die Beziehung, die ich da eben jetzt in den 6-7 Monate, wo ich im Krankenhaus in Innsbruck war, wo ich weiß, das hat mein Glaubensleben einfach sehr, 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 sehr gut getan. Und wo ich jetzt auch ehrlich sagen muss, jetzt im Nachhinein natürlich, es war wirklich eine schlimme Zeit. Vor allen Dingen fangen wir mal jetzt in Meran. Also das war wirklich die Hölle, muss ich ehrlich sagen. Aber, was ich in Innsbruck erlebt habe, ich will jetzt nicht herkommen und sagen, was wäre wenn, aber die Zeit, die ich mit Gott verbracht habe, die will ich überhaupt nicht mehr missen. Okay, ich muss ehrlich sagen, wenn jetzt jemand hergeht und sagt, willst du das Jahr nochmal so erleben? Nein, danke. Von dem her nicht. Aber, ich sage mal, in meinem großen Unglück bin ich einfach Gott ganz nahe gekommen. Und da bin ich Gott eben ewig dankbar. Und es war jetzt auch so, dass ich jetzt eben, wie gesagt, Mitte November bin ich ja ins Krankenhaus gekommen, 2019. Mitte November 2020 haben sie mich dann in Innsbruck entlassen. Aber immer noch mit einer offenen Wunde. Und ich hatte auch noch, die offene Wunde hatte ich deswegen, weil ich immer noch einen Keim im Knochen hatte. Und aber die Ärzte haben eben gemeint, ja, im Endeffekt, es ist halt so, es ist nicht weiter schlimm. Man kann auch weiterhin, ich kann genauso gut auch daheim liegen und auch gepflegt werden. Und dann muss ich nicht einfach im Krankenhaus sein. Ich muss ehrlich sagen, mir war das eigentlich relativ gleich. Ich habe nur gehört, ich komme nach Hause, alles andere war mir egal, um ehrlich zu sein. Und es war eben so, dass ich dann, wie gesagt, als ich dann nach Hause gekommen bin, einen Monat, anderthalb Monate später, waren wir auch dann in der Stadt. Und da auf einmal ist das Wetter dann, erst da war noch strahlender Sonnenschein und dann, als wir in der Stadt waren, ist es wirklich ganz kalt geworden. Ich hatte wirklich gefroren, hatte auch wieder Schüttelfrost bekommen, bin dann wieder ins Krankenhaus. Da haben sie mich dann wieder untersucht. Dann hatte ich einen für meine Verhältnisse einfach nur einen ganz normalen Harninfekt. So einen Harninfekt habe ich eigentlich, das kannst du mir wahrscheinlich bestätigen, Papa, einmal im Monat habe ich sowas immer. Das passiert einfach nicht von dem her. Und dann hat es geheißen, gut, da muss ich halt ein paar Tage im Krankenhaus sein, dass der Harninfekt eben weg ist. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt war ich eh schon ein Jahr im Krankenhaus, jetzt wegen die paar Tage mehr oder weniger, kommt es auch nicht mehr drauf an. Und als dann die Zeit vorbei war und die wollten nach Hause gehen, hat es dann geheißen, ja, Herr Defatsch, wir wollen, Betonung auf, wir wollen es jetzt probieren, noch für 2,5 Wochen lang eine Antibiotikatherapie, dass vielleicht der Keim entfernt werden kann. Was blieb mir anderes übrig? Ich hätte natürlich sagen können, nein, ist mir gleich, ich lebe lieber mit dem Keim, aber daheim, aber ohne euch, im Krankenhaus. Aber nein, ich sagte, okay, gut, dann bleibe ich halt auch eben noch die 2,5 Wochen im Krankenhaus. Ich muss sagen, dass jetzt von den Ärzten aus, die klangen jetzt nicht so optimistisch, dass es auch wirklich funktioniert. Um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht dran geglaubt, habe ich mir halt gedacht, naja gut, wenn ich ihnen halt eine Freude mache, mei, von dem her hätte ich jetzt kein Problem. Und, na eben, also wie gesagt, nachdem dann eben wirklich die 2,5 Wochen dann vorbei waren, hat es dann geheißen, so, die Therapie ist jetzt vorbei. Jetzt muss man schauen. Das heißt, ich habe dann gemüsst eben nach Bozen fahren und dann nochmal eben eine Kontrolle zu machen, eben um Bezug auf diesen Keim. Und bin mit dem Papa dann eben, wie gesagt, nach Bozen eben gefahren, habe dann eben die Kontrolle gemacht. Und was war? Jetzt weiß ich nicht mehr, was für ein Tag das war, aber an diesem besagten Tag war ich dann ganz offiziell keimfrei. Und
jetzt müssen wir es lassen, Thomas.
Was?
Jetzt müssen wir es lassen, es ist schön.
Ah, ja, und eben, und jetzt eben geht es einfach darum, dass man halt schaut, dass halt eben jetzt die Wunde langsam zugeht und dass ich dann endlich, also mein Krankenhausaufenthalt, das Ende Mitte November 2019 angefangen hat, dass ich das zu die Akte legen kann. Und eben, wie gesagt, ich meine, trotz all das Schlimme, was eben passiert ist, muss ich wirklich sagen, bin ich wirklich Gott ewig dankbar, dass er die Zeit, wo ich im Krankenhaus war, mit mir zusammen verbracht hat. Wo ich auch weiß, dass er weiterhin auch bei mir ist. Aber wo ich auch sagen muss, ich weiß nicht, ob ich das auch so intensiv gespürt hätte, wenn ich jetzt nicht im Krankenhaus gewesen wäre. Und jetzt muss ich auch sagen, habe ich auch verstanden, als ich damals in der Nacht die Schmerzen hatte und Gott eben angezweifelt hatte, jetzt im Nachhinein weiß ich, warum das war. Warum? Tatsache ist so, wenn ich an dem Abend einfach eingeschlafen wäre, hätte ich mir keine Gedanken gemacht und kein gar nichts und das war's dann. Aber dadurch, dass ich eben, wie gesagt, 3 Stunden lang wach war und Schmerzen hatte, hatte ich auch viel, viel Zeit nachzudenken. Und so hatte ich eben auch dann ungewollt viel Zeit auch überhaupt über Gott nachzudenken. Und wie gesagt, das sind halt alles Sachen, die man natürlich im Nachhinein schon immer gescheiter. Und aber eben, wie gesagt, wenn ich jetzt das Jahr vorbei so Revue passieren lasse, muss ich ehrlich sagen, kann ich einfach leider Gott danken, weil ich weiß, dass ich jetzt irgendwie stärker bin als je zuvor.
Und wir wollten noch ein Lied singen.
Ah, ja, genau, stimmt.
Sehr,
weil
immer begleitet hat.
Weil es war nämlich so, dass, wie gesagt, als ich eben erzählt habe, nachdem ich eben an dem famosen Samstag, wo ihr dann gebetet wurde, wo ihr auch eben für mich gebetet habt, am nächsten Tag ging es mir wirklich dann auch körperlich und geistlich einfach besser. Und es war dann nicht so, dass ich in der Nacht irgendwie nicht mehr schlafen konnte, sondern ich hatte immer ein Lied, das ich immer vor mir im Kopf immer gesungen habe. Und dieses Lied würde ich gerne mit euch singen eben, das heißt, wo ich auch stehe. Und das hat mir einfach irgendwie meiner Seele immer irgendwie sehr gut getan. Und das habe ich immer für mich selber, immer in der Nacht, immer für mich gesungen. Und ja, das würde ich gerne mit euch jetzt auch machen.